Culture to go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.
Zerstörte Häuser, donnernde Militärfahrzeuge, Drohnenangriffe. Kaum ein Tag vergeht, da gehen keine grausamen Bilder der russischen Invasion der Ukraine um die Welt. Seitdem ist das Interesse an osteuropäischer Geschichte enorm. Die Geschichtsforschung kann helfen, Licht ins Dickicht der Information zu bringen und Fakten von Fake News und Sensationsnews zu unterscheiden. Das Problem dabei? Wissenschaft ist manchmal gar nicht so leicht zu verstehen. Es ist mehr als nur reine akademische Expertise gefragt, um den komplexen Krieg und seine Folgen für die breite Öffentlichkeit historisch einzuordnen. Und über das Thema Wissenschaftskommunikation will ich heute mit Dr. Florian Kürer-Wielach sprechen. Er ist österreichischer Zeit- und Osteuropa-Historiker und Direktor des IGKS, des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas an der Ludwig-Maximilian-Universität München. Er ist Herausgeber zweier Zeitschriften, eines Blogs und des Podcasts Donauwellen. Die verlinken wir natürlich. Kurzum, er kennt sich also bestens mit Wissenschaft und Kommunikation aus. Dabei soll es neben seiner Arbeit auch insbesondere um den aktuellen Wissenschaftsdiskurs in Osteuropa und das Spannungsfeld zwischen akademischem Neutralitätsideal und Ethik gehen. Viel Spaß! Herzlich willkommen im Podcast.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Natürlich, ich glaube, Podcast am Podcast, das ist für uns auf jeden Fall eine Premiere.
Für mich auch.
Was interessiert dich gerade besonders oder was interessiert dich überhaupt besonders an osteuropäischer Geschichte? Wie bist du dazu gekommen, Historiker zu werden und vor allem auch, welche Rolle spielt dabei das IGKS?
Begonnen hat es eigentlich als Jugendlicher. Ich habe relativ früh Rumänien bereisen dürfen und habe das Land dann zur Mitte der 90er Jahre kennenlernen dürfen und mich dann eigentlich nie aufgehört, dafür zu interessieren und habe dann einfach im Rahmen meines Geschichtsstudiums beschlossen, mein Wissen und meine Sprachkenntnisse zu professionalisieren, mir sozusagen eine Nische zu suchen. Und das war eben die Rumänistik. Und ja, das ist dann, hat sich als guter Griff herausgestellt, denn ich kann tatsächlich in dem Bereich heute arbeiten. Was mich besonders daran interessiert, ist schlicht und einfach auch die Nähe, die räumliche und historische Nähe, die südosteuropäische Geschichte, zu der ich arbeite. Ich sage aber immer dazu, eigentlich sehe ich das als mitteleuropäische, als zentraleuropäische Geschichte, den Raum, den ich bearbeiten darf. Zentraleuropäische Geschichte wahrscheinlich in einem weiteren Sinn, aber doch eigentlich viel näher als ein vielleicht etwas weiter entfernter Osten.
Ja, tatsächlich sind so Süd- und Osteuropa doch sehr nah und doch dann wieder teilweise fremd, obwohl sie ja eigentlich sehr zu Europa gehören und sehr mit uns verbunden sind. Aber dennoch, ich glaube, wenige wissen etwas über Rumänien oder ja, über die Ukraine jetzt wieder ein bisschen mehr. Aber da vor dem Angriffskrieg, glaube ich, war die Expertise zu Rumänien und der Ukraine wirklich wenig.
Ja, das ist auch ein Problem. Es ist jetzt vor allem auch ein Problem, wo es akut wird. Das ist vielleicht auch ein Problem unserer Wissenschaftslandschaft, dass man immer erst dort hinschaut und auch Geld reinsteckt, wo es kracht, sage ich mal salopp. Das ist eigentlich der falsche Weg. Wir sollten uns in Europa schon vorher besser kennen, weil dann können wir uns auch besser verstehen und einfach auch geopolitisch besser verstehen, worum es gerade geht. Ich möchte auch gern die Republik Moldau noch mit hineinnehmen, unter anderem ein Land, von dem man so gut wie nichts weiß, ja, und trotzdem jetzt als kleine exponierte Republik am Rande eines Krieges unglaublich wichtig wird.
Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich habe mit, ich glaube, 14 Jahren mal ein Mädchen aus Moldau kennengelernt und ich wusste damals mit 14 einfach nicht, was Moldau ist. Und es ist mir jetzt im Rückblick einfach auch so unangenehm, dass ich das damals nicht wusste. Aber so, ich hatte das im Geschichtsunterricht nie gehört. Und dann meinte sie so, ja, sie kommt aus Moldau und ich musste das erstmal googeln, wo Moldau ist. Und das ist schon wirklich schwierig.
Ja, und wenn man die Geschichte ansieht, dann sieht man einfach auch, wie nahe uns historisch diese Regionen sind und wie sehr wir doch bei aller Verschiedenheit, die auch gut ist, verbunden sind.
Auf jeden Fall. Und das leitet vielleicht auch rüber zu meiner nächsten Frage, denn Sie sind nicht nur Historiker, sondern auch Podcaster und Sie beginnen Ihren Podcast immer mit dem Spruch, die Donau hinab und die Karpaten hinauf. Und Ich muss ehrlich sagen, ich musste die Karpaten auch erstmal googeln. Ich wusste ungefähr, wo sie sind. Aber das spielt vielleicht auch zu meinem eigenen Wissenschaftsverständnis bei, dass ich das nicht 100% einordnen konnte. Und für unsere Hörer und Hörerinnen, die Karpaten sind ungefähr dort auf der Landkarte, wo sich Rumänien, Ukraine und Polen treffen. Also eine Gegend, die vor allem seit dem russischen Angriffskrieg ins Zentrum der medialen Öffentlichkeit gerückt ist. Woran forschen Sie gerade und was beschäftigt Sie dabei gerade am meisten?
Ja, was mich gerade am meisten beschäftigt und woran ich forsche, sind verschiedene Dinge, zum Teil zumindest. Also wenn ich zum Forschen komme, dann geht es mir gerade in einem Projekt vor allem darum, die Vertriebenengeschichte in Österreich ein wenig zu betrachten. Die ist nämlich im Vergleich zur deutschen Geschichte der Aussiedler und Vertriebenen noch etwas unterbelichtet, wenig aufgearbeitet. Und ich denke, da ist noch viel zu tun. Und da ich ja die Geschichte dieser Gruppen in Deutschland ganz gut kenne, glaube ich, wäre da auch mal ein vergleichender Ansatz ganz gut. Einerseits und andererseits auch tatsächlich den Fokus auf die österreichische Geschichte ab 1918, was diese sogenannten Altösterreicher, wie man sie nennt, betrifft, ja, zu beleuchten. Sonst beschäftigt mich als Institutsleiter einiges mehr als die eigene Forschung. Mir geht es auch immer darum, zeitgemäß aufgestellt zu sein. Wir wissen, Krise ist das neue Normal. Das ist der Wandel permanent. Wir müssen uns damit entwickeln, eben auch in der Wissenschaftskommunikation, natürlich auch methodisch. Es geht auch um New Work. Man muss einfach auch schauen, wie man gute Leute kriegt und hält, wie man Arbeiten und Leben zusammenbringt unter den aktuellen Bedingungen. Wir hatten ja in der Corona-Zeit genug Zeit zum Üben und ist jetzt auch nicht immer einfach. Das sind alles Dinge, die ich sehr ernst nehme. Für mich ist die Leitung eines Instituts, einer Gruppe, was auch immer, mehr als nur eine Nebensache, die dazu dient, die eigenen Interessen zu bedienen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man modernes Leadership auch in die Wissenschaft hineinbringt. Da sehe ich noch viel Potenzial, wenn ich mir die Wissenschaftslandschaft so ansehe, sowohl die universitäre als auch die außeruniversitäre. Aber mir ist das ein großes Anliegen und das sind Dinge, die mich immer sehr beschäftigen.
Was verstehen Sie denn unter modernes Leadership gerade in der Wissenschaft?
Ja, man muss da immer aufpassen, um nicht zu kritisch zu werden, aber man sieht halt doch, dass uns wissenschaftliches System, unsere Wissenschaftslandschaft zum Teil sehr hierarchisch aufgebaut ist. Das hat einfach mit historischen Strukturen zu tun. Und naja, wenn man an gewissen Positionen sitzt, dann hat man auch kein Interesse, das zu ändern, auch wenn man da Lippenbekenntnisse abgibt. Aber es ist einfach mal so, muss man ehrlich sein, es gibt kaum ein so starkes Abhängigkeitsverhältnis wie zwischen Lehrenden und Studierenden und insbesondere Lehrstühlen und jungen Menschen, die versuchen, eine Karriere in der Wissenschaft zu machen. Also das ist manchmal, nicht bei allen, aber manchmal wirklich so wie im alten Rom, Daumen hoch, Daumen runter. Kriegst du eine Chance, dann hast du sozusagen schon fix, was kommen mag, und kriegst du die nicht, hast du Pech gehabt. Ich glaube nicht, dass es so geht. Ich glaube auch nicht, dass wissenschaftlicher Austausch so funktioniert. Ich glaube auch nicht, dass jemand, der 40 Jahre in der Forschung ist, unbedingt alles besser wissen muss als jemand, der vielleicht neue Ideen hat. Also es geht um flache Hierarchien. Es geht um den möglichst respektvollen Austausch über Generationen hinweg, auch sozusagen Forschungsgenerationen hinweg, und tatsächlich auch um möglichst flache Hierarchien, ohne gleichzeitig aber die Aufgaben zu vernachlässigen, die man als Führungskraft schlicht und einfach hat. Das ist nämlich die andere Seite der Hierarchie. Man hat ja nicht nur Rechte als Führungskraft, sondern vor allem viele, viele Pflichten. Vor allem viele, viele Pflichten gegenüber den Studierenden, die man zu betreuen hat.
Arbeiten Sie auch mit Studierenden oder Forschenden, die ganz persönlich von dem Angriffskrieg in der Ukraine betroffen sind oder aus den umliegenden Gegenden?
Ja, tatsächlich. Ich unterrichte gerade nicht in diesem Semester, aber sonst sehr gerne am Institut für Deutsch als Fremdsprache. Mache da historische Lehrveranstaltungsangebote. Die Studierenden sind aus aller Welt, was faszinierend ist und toll. Ich habe aber natürlich auch viele aus vielen verschiedenen betroffenen Ländern, sag mal auch verschiedenen Seiten stehend. Zumindest die Länder, nicht unbedingt die Studierenden.
Da muss man vielleicht auch immer nochmal einen Unterschied machen, dass die Individuen nicht unbedingt gleich die Regierung repräsentieren.
So ist es, ja.
Wie hat sich Ihre Arbeit als Forscher oder auch als Leiter des IGKS seit Februar 2022 verändert?
Ja, wir hatten und haben eine gute wissenschaftliche Beziehung, insbesondere nach Tschernowitz, dann nicht sie in die Ukraine, haben eigentlich mit der Full Invasion, den Krieg gibt es ja schon seit 2014, aber der Vollinvasion im Jahr 2022 uns auch der humanitären Hilfe gewidmet. Wir machen das nicht alleine, im Gegenteil, wir machen das gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Tschernowitz, die ein tolles, großes, starkes und gewogenes Netzwerk haben in ganz Europa und insbesondere in Deutschland und Österreich. Und wir helfen da im Rahmen der sogenannten Bukowiner Hilfe, die Spendengelder auch ordentlich zu verwalten und auch nachvollziehbar zu verausgaben. Wir widmen natürlich auch einen ganz guten Teil unserer Institutsarbeit jetzt diesem Thema. Und das zweite große Thema, das dazugekommen ist, ist der Kulturgutschutz. Es gibt von der Bundesrepublik immer wieder Gelder, um in der Ukraine Kulturgut zu schützen. Und wir versuchen da eben gerade speziell mit unseren Partnern in der Bukowina einige Projekte im Digitalisierungsbereich, aber auch sozusagen im materiellen Kulturgutschutz umzusetzen.
Vielleicht wollen Sie ganz kurz nochmal erklären, was die Bukowina ist. Ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen wissen das nicht unbedingt, was Sie damit meinen.
Gerne, ja. Also vielleicht ganz kurz zum IKGS, das Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas, langer Name, ist ein Aninstitut der LMU in München und wir arbeiten eben im südosteuropäischen Raum, vor allem aber zentraleuropäischen Raum. Man kann so sagen, der östliche Teil der ehemaligen Donaumonarchie, der Habsburger Monarchie, plus einige Gebiete, die noch dazukommen, östlich davon. Die Bukowina war einmal ein österreichisches Kronland bis 1918. Dann war die Bukowina rumänisch und dann wurde sie geteilt im Zweiten Weltkrieg. Und der Süden der Bukowina ist bis heute bei Rumänien und der Norden war bei der Sowjetunion und ist jetzt ukrainisch. Und ja, die Region hat eigentlich noch eine starke Eigenidentität, möchte ich mal sagen, trotz dieser Verwerfungen des 20. Jahrhunderts und zeichnet sich durch eine irrsinnig interessante und vielfältige Geschichte aus. Also kaum wo haben so viele Gruppen Rumänen, Ukrainer, Deutsche, Juden und noch viele andere so gut zusammengelebt wie einige Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg. Und deswegen ist es einerseits für die Forschung eine interessante Region, aber einfach auch ja, eine Region, die vielleicht auch ein bisschen Vorbild ist für das, was wir in Europa gerne hätten.
Ja, das klingt auf jeden Fall sehr interessant und auch, ja, sehr komplex. Und da würde sich für mich dann die Frage anschließen, wie kommuniziert man, ja, richtig in Anführungszeichen über Forschungsergebnisse oder über Forschungsstrategien, gerade wenn man über, ja, komplexe historische Themen redet, wie die Sowjetunion, die Teilung eines Landes, deutsche Invasion, österreichische Geschichte, Habsburger. Das sind ja alles auch, ja, geschichtliche Belastungen, die damit geht und vielleicht auch, ja, ein gewisses anderes Geschichtsverständnis, was unterschiedliche Kulturen haben. Wie kommuniziert man da richtig?
Ja, richtig oder falsch ist immer eine große Frage. Die wissenschaftliche Kommunikation an sich, also tatsächlich wissenschaftliche Textproduktion, hat ja eigentlich ein gutes Regelwerk, an das man sich halten kann. Quellen zitieren, Fakten, Fakten, Fakten. Zuerst mal die Geschichte erzählen. Auf der Welt existiert gerade sehr viel Meinung. Ich glaube, dass Historiker die gerade mal am Anfang gar nicht haben müssen, sondern einfach mal eine Darstellung, die auf methodisch guten Füßen steht, anzubieten und eben auch so anzubieten, dass man die auch kritisieren kann. In der Wissenschaftskommunikation ist es etwas anders. Da muss man auch mal vorsichtig und sprachlich präzise abkürzen und vor allem sein Gegenüber vor Augen haben. Und das sind meistens und hoffentlich Menschen, die noch nicht so viel wissen von einer Region oder von einer historischen Begebenheit, von einer Biografie. Und man muss eigentlich sogar relativ radikal das sprachliche Register wechseln, um diese Menschen auch zu erreichen. Die große Kunst ist dann trotzdem bei aller Kürze, die Blogs oder Podcasts oder Zeitungsartikel verlangen, sprachlich präzise zu bleiben und einfach nicht die Fakten zu sehr zu verschleifen, um vielleicht schöne Texte zu machen. Andererseits muss man natürlich so formulieren, dass es auch jemand lesen will, weil wenn es langweilig wird, will es halt keiner lesen.
Ja, das stimmt. Was mich dabei interessiert, sind Fakten, sind auf jeden Fall Fakten, aber können auch anders gedeutet werden. Ja, die Frage, wer hat die Deutungshoheit?
Große Frage, wer hat die Deutungshoheit? In demokratischen Ländern hoffentlich eine Community, die sich zumindest offenlegt, woher sie kommt, was sie meint. Ich habe auch kein Problem damit und finde es nur ehrlich, wenn jemand auch sagt, ja, ich bin eher ideologisch ungefähr aus der Richtung oder ich glaube, dass Dinge so und so sind. Man muss sie nur gut argumentieren. Jetzt haben wir natürlich, in Diktaturen ist es anders, ja. Also da kann man ganz gut eigentlich nachsehen. Da gibt es dann keine, ja, da gibt es dann nur mehr eine einzige Deutungshoheit. Bei uns sollte das anders laufen, aber weißt ja, es gibt gerade große Diskussionen, ob es sowas gibt wie, ja, Sprechverbot, Themenverbote etc. Ich glaube nicht, dass es die gibt. Ich glaube aber, dass es durchaus die Pflicht gibt von Qualitätsmedien, von jedem Einzelnen, der broadcastet im weitesten Sinne, einfach auch zu überlegen, redaktionell zu überlegen, was man gerade gesagt haben möchte und was nicht. Es geht hier nicht darum, irgendwelche Fakten zu sortieren, nur es geht schon um ein Qualitätsmanagement in der Kommunikation von Ergebnissen. Das würde ich mal als das Wichtigste sehen. Und dann gibt es keine einfache Meinungshoheit, sondern es gibt einfach verschiedene Milieus und Kommunikationssphären, in denen man Schwerpunkte setzt. Das ist nicht immer ideal. Versuche sehr, gerade sehr vorsichtig auszudrücken. Aber es gibt natürlich auch Bubbles, die einfach, man kann es nicht anders sagen, Bullshit produzieren. Und da kommt man auch ganz schwer mehr rein in solche Bubbles. Man kann es versuchen, indem man nicht die Nase rümpft und alle für Idioten erklärt, sondern so gut es geht, trotzdem solchen Personen versucht zu diskutieren und dabei sachlich bleibt.
Hattest du in deiner Arbeit schon mal Angst oder die Gefahr gesehen, selbst unpräzise zu arbeiten oder vielleicht Sachen falsch auszudrücken? Ich kenne das von meiner Arbeit, dass ich mich auch immer bemühe, die Fakten auf jeden Fall so darzustellen und alle Meinungen zu betrachten und nicht zu engstirnig zu wirken. Aber trotzdem frage ich mich, habe ich mich auch immer mal gefragt, ist das vielleicht mein eigener Standpunkt? Bin ich vielleicht zu eingeschränkt, weil ich selbst in einer gewissen Weise aufgewachsen bin und ja, in Deutschland aufgewachsen bin und vielleicht gewisse Themen gar nicht so sehe, wie andere Personen mit anderen Identitäten sie sehen. Ist es bei dir schon mal vorgekommen?
Ja, es kommt nicht nur ständig vor, es ist eigentlich auch das, was uns Wissenschaftler immer antreiben sollte, nämlich diese Selbstreflexion. Wo stehe ich selbst? Wo ist mein Subjektstandpunkt? Aber in dem Moment, wo du diese Fragen stellst, an dich selbst auch, wie du es eben gerade auch gemacht hast, bist du ja schon auf einem guten Weg. Also ich glaube, man muss ständig um seine Worte ringen, um präzise Worte. Und wir sind ja am Ende dann doch Textmenschen. Ja, egal ob wir jetzt sprechen oder schreiben. Und haben eigentlich auch die große Pflicht, um jedes einzelne Wort zu ringen. Und wenn wir selbst wissen, wo wir stehen und in der Lage sind, uns selbst ganz gut zu beobachten, dann kann uns das schon gelingen.
Und dann vielleicht die anschließende Frage. Es gilt ja eigentlich in der Wissenschaft und damit dann auch der Wissenschaftskommunikation so das Postulat der sogenannten Werturteilsfreiheit von Max Weber. Das muss man immer als Heidelberger, ich bin auch mal aus Heidelberg, immer erwähnen. Also, dass man ja Tatsachen behaupten von unwissenschaftlichen Werturteilen trennen sollte. Und dann gerade im Hinblick auf unsere Zeit die Frage, sollte man in der Geschichtsforschung überhaupt neutral sein?
Da gibt es natürlich eine ganz einfache offizielle Antwort. Ne? Im Sinne ihrer et studio soll man arbeiten, ja, man soll ohne Eifer und Zorn seine Texte schreiben. Die ehrliche Antwort ist, dass die Geschichtswissenschaft eigentlich nie neutral war, denn sie hatte von Anfang an eigentlich eine Aufgabe. Sie hatte die Aufgabe in ihrer modernen Form, wie sie seit dem späten 18. Jahrhundert, speziell seit dem 19. Jahrhundert, seit der Romantik bekannt ist, schlicht und einfach dazu da war, auch Gemeinschaften, speziell Nationen oder auch Imperium herbeizuschreiben. Das war einfach die erste Aufgabe von Geschichtswissenschaftlern. Damals tatsächlich fast nur Männer oder nur Männer. Die historische Wurzel unserer Aufgabe selbst war nie neutral zu sein. Und das ist eigentlich ein in unsere historische Arbeit, in die DNA unseres Wirkens eingeschriebene Problematik auch, der wir uns sehr bewusst sein müssen. Ich glaube nicht, dass wir das loswerden. Wir schreiben vielleicht heute nicht mehr für Nationen, aber kann mir niemand erzählen, dass er nicht eine auch innere Motivation hat, seine Geschichtswissenschaften zu machen. Also entweder ist es eine biografische Angelegenheit oder es ist eine ideologische Angelegenheit oder einfach ein großes Anliegen, das man hat. Aber das muss ja auch nichts Schlechtes sein. Ja, also wir sehen es auch gerade in der Vertriebenen-Geschichte. Natürlich, wenn Vertriebene ihre eigene Geschichte schreiben, dann ist es doch einfach nicht wahr zu behaupten, dass die völlig neutral geschrieben ist. Und es gibt auch ganz viele Geschichten, die einen anti-vertriebenen Drive haben, der auch alles andere als neutral ist. Also vielleicht macht man sich da einfach mal ehrlich und auch da wieder, man beobachtet sich selbst, man gibt möglichst ehrlich seinen Standpunkt bekannt. Jetzt nicht, man muss jetzt kein politisches Bekenntnis ablegen, aber einfach den Standpunkt bekannt geben ist nichts anderes als seine Methode gut darzulegen und zu erklären, warum man etwas macht wie man seine Quellen analysiert und auf welcher theoretischen Basis man das tut. Weil dann erst ist man überhaupt falsifizierbar nach Karl Popper. Wenn ich nicht sage, was ich tue und wie ich es tue, naja, dann ist es ja eigentlich eher Zauberei. Und das wollen wir ja nicht tun. Also das wäre das eine, sich einfach einzugestehen, dass man immer auch intrinsische Motivationen hat. Und das zweite, man soll sich selbst durchschaubar machen und nachvollziehbar machen, was man tut. Ich möchte aber hier auch nicht missverstanden werden. Ich kenne andererseits kaum einen Kollegen oder eine Kollegin, die nicht trotzdem darum ringt, möglichst viele Perspektiven hineinzubringen und eben auch von sich selbst weg die Perspektive zu lenken. Gelingt manchen weniger gut, aber vielen sehr, sehr gut, doch möglichst viele Perspektiven reinzubringen. Es gibt aber dann noch was und es sind einfach völlig einem Ziel unterworfene Arbeiten, die würde ich aber dann nicht mehr als professionell bezeichnen. Das ist dann eine andere Kategorie.
Würden Sie denn sagen, die osteuropäische, südosteuropäische Geschichtsforschung besitzt Spaltungspotenzial?
Das besitzt jede Geschichtsforschung, ja, dieses Spaltungspotenzial. Aber wir haben natürlich mit Südosteuropa einen Raum, der schon sehr bewegt ist in den letzten Jahrhunderten. Dementsprechend schauen auch die Historiografien aus. Gerade der Begriff Südosteuropa allein ist ja schon nicht unbelastet. Der kommt ja schon eigentlich aus einer sehr speziellen Forschung, die auch schon ein sehr spezielles Ziel hatte, Südosteuropa als Ergänzungsraum zu Zentraleuropa, als ideologisch interessanter Raum, als Raum für Ressourcen, Bodenschätze. Dann hat man begonnen, dort nach den Deutschen zu suchen, hat sie sozusagen als fünfte Kolonnen instrumentalisieren wollen, was sie übrigens nicht immer mitgemacht haben, muss man dazu sagen. Also selbst der Südosteuropa-Begriff selbst kommt ja schon nicht aus dem Nichts. Also da steckt natürlich schon mal Potenzial drinnen. Ob das jetzt gleich Spaltungspotenzial ist, es ist auf jeden Fall Diskussionspotenzial. Und was man einfach auch dazu sagen muss, dass viele nationale Historiografien in dem Raum nicht unbedingt immer Rücksicht nehmen auf andere Perspektiven, weil es eben so ein Ringen gibt um Identität und Vorherrschaften, gerade im 20. Jahrhundert. Und ich muss das leider auch bis heute immer wieder beobachten. Oft sind es gar nicht dann die Dinge, die in diesen Büchern stehen, die sind oft sehr gut ausgearbeitet. Aber wenn ich dann ein aktuelles Buchcover sehe, wo dann nur Nationalflaggen drauf sind, als gäbe es nur eine Nation in diesem Raum, dann weiß ich nicht, was wir die letzten 30 Jahre getan haben, wenn die Bücher genauso aussehen wie in den 80er Jahren.
Ja, das stimmt. Ich muss auch ehrlich sagen, also mein akademischer Hintergrund ist Konfliktforschung und beschäftige mich auch immer mit, warum Gewalt eskaliert. Und ein Thema, was mich selbst beschäftigt, ist auch die gemeinsame Erzählung, die gemeinsame Identität. Und das ist oft in Regionen, jetzt nicht nur in Südosteuropa, sondern zum Beispiel auch in Mittlerer Osten, Nordafrika, dass einfach die gemeinsame Geschichtserzählung fehlt und dass es gar keine Möglichkeit, Frieden zu schließen oder wirklich langfristigen Frieden zu schließen, wenn man die andere Seite nicht berücksichtigt und auch die andere Geschichtserzählung nicht berücksichtigt. Wenn kleine Kinder schon aufwachsen mit dem Gedanken, oh, das sind die, in Anführungszeichen, die Bösen oder die haben uns damals, ja, die versus wir, alle institutionellen Arrangements ins Nichts laufen, weil die gemeinsame Geschichtserzählung fehlt. Und man denkt immer, in Europa ist das auch, haben wir das alles überwunden, aber tatsächlich der südosteuropäische Raum sieht man jetzt auch im Ukraine-Krieg. Es gibt teilweise auch wirklich andere Geschichtserzählungen und das ist echt nicht kleinzureden, was das bedeutet.
Absolut. Ich bin nur ein wenig skeptisch, was die Beschönigung von Zusammenleben betrifft. Die Bukowina ist da neben anderen Regionen ein bisschen so eine Kandidatin, wo dann jede Erzählung über die Region damit beginnt, wie toll nicht alles war zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen und wie es nicht wunderbar gelaufen ist. Es stimmt natürlich auch bis zu einem gewissen Grad. Es gibt kaum eine Region, die so divers war und dann doch, zumindest bis 1918, einen Modus wie Wende gefunden hat, der mehr als respektabel war, der tatsächlich Zusammenleben ermöglicht hat. Natürlich auch in Anbetracht der Dinge, die dann gekommen sind, weil nach der Shoah, alte Flucht und Vertreibung, idealisiert man natürlich noch mal mehr, was vorher war, aber es ist nicht grundlos so. Andererseits, wenn ich eine Geschichte der Bukowina schreibe und immer nur auf die positiven Dinge fokussiere und sage, naja, das war immer alles so toll vorher, dann respektiere ich aber auch nicht die anderen Perspektiven, dann sage ich allen Gruppen, na, ihr hattet es doch toll, was wollt ihr? Ne? Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, trotzdem über Konflikte zu reden und gerade in der Geschichtsschreibung dort, wo immer erzählt wird, dass alles toll war oder vieles toll war, an die Kontaktlinien zu gehen, wie man heute zu Fronten sagt, und tatsächlich erforscht und beschreibt und hinterfragt, wo denn Konfrontationen waren und wie die dann verlaufen sind. Weil wenn ich weiß, wie die verlaufen sind, dann weiß ich auch, warum es vielleicht doch gelungen ist, die große Eskalation einzudämmen. Aber das kann ich nur, wenn ich mir eingestehe, dass auch dort Potenzial für Konflikte war. Also das wäre sozusagen die Aufgabe, die ich sehe, gerade in der Konfliktforschung, auch da wieder ehrlich zu sein und zu sagen, ja, es war eine schöne, vielleicht schönere Zeit als danach in der Zwischenkriegszeit und was dann kam ohnehin. Und trotzdem gab es soziale Differenzen, trotzdem gab es Verwerfungen und trotzdem gab es Mord und Totschlag. Und dann kann ich erst dann, von dem Punkt aus kann ich dann daran arbeiten, zu fragen, warum es doch weniger davon gab als anderswo.
Ja, das stimmt. Beschönigen hilft wahrscheinlich auch nicht wirklich. Es gibt eigentlich wahrscheinlich keine Gesellschaft, der es keine Konfliktlinien gibt. Ich glaube, das ist eine Utopie. Vielleicht noch zu Ihrem neuesten Projekt. Gerade hat Ihr Blog Debüt gefeiert und Ihr erster Artikel handelt dabei von einem jüdischen Schriftsteller, der von Czernowitz, also einer Stadt in der Westukraine heute, nach Israel auswandert und weiterhin Lyrik auf Deutsch verfasst. Und das ist ja auch ein Thema, was ja deutlich mehrere heikle Identitätsfragen aufwirft, wenn man sich das einfach mal so von, ohne jetzt groß was über die Biografie zu wissen, sich das, diese drei Identitäten anschaut. Was hat dich so an dem Thema interessiert? Und hattest du Angst, da unsensibel zu berichten?
Dem eigentlich sehr, sehr banalen Namen oder des Allerweltsnamen Manfred Winkler ist und ein ganz besonderer, eben aus der Bukowina stammend, jüdischer Hintergrund, deutscher Muttersprache und dann er überlebt die Shoah und geht eben nach Israel, wo er dann eben sehr schnell auf Hebräisch schreiben lernt, auch dichten kann und sich trotzdem dagegen entscheidet und weiter zuerst für sich, später dann publiziert, auf Deutsch schreibt. Also ja, natürlich ist es heikel auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es schlicht und einfach seine Geschichte und ich habe den großen Vorteil, dass ich ihn sprechen lassen kann. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Aspekt in der Wissenschaftskommunikation. Wir haben einen großen Vorteil, wir können Quellen, in dem Fall einen Menschen, für sich sprechen lassen. Und wenn Manfred Winkler feststellt, dass seine neue Heimat Israel, dass es dort eben kompliziert ist und dass er sich bewusst ist, dass dieses Land, wie er sagt, eben nicht uns alleine gehört, dann ist das seine Meinung. Das ist, muss noch nicht meine Meinung sein, aber ich halte es für eine relevante Meinung, die man ihn sagen lassen darf. Und so bin ich als Historiker vielleicht mehr in der Lage, oder sind wir alle als Historikerinnen und Historiker mehr in der Lage, komplexe Situationen an Beispielen aufzulösen oder zumindest zu erklären, als andere, die analytisch gerade mittendrin stecken in Krisen, einfach vielleicht auch nicht immer sozusagen die historische Tiefe mitbringen können. Also ist der große Vorteil. Und ich glaube, der zweite Vorteil ist an dieser Geschichte, dass man mit Biografien einfach auch näher an die Leser kommt als mit abstrakten Dingen. Und vielleicht nütze ich den Manfred Winkler da auch ein bisschen aus. Er wird mir nicht übel nehmen, aber ich nütze seine Biografie, seine Intelligenz und alles, was er uns hinterlassen hat, auch dafür, komplexe Situationen in der Bukowina, in Europa und in Israel zumindest anzudeuten. Und vielleicht, um das abzuschließen, was mich aber ganz besonders an ihm fasziniert, ist einfach das Stück Europa, Mitteleuropa, das er dann nach Israel getragen hat und mitgenommen hat und mit seinen gar nicht so wenig Schicksalsgenossinnen und Genossen geteilt hat, nämlich dass die Muttersprache, die Sprache der Mutter, auch die Sprache der Mörder war. Und wenn man aber mit ein bisschen reingeht in die Quellen und hört, was diese Menschen sagen, dann hatten die gar nicht so ein großes Problem damit. Ja, natürlich, Paul Celan, von dem wissen wir, er hatte ein sehr großes Problem damit. Aber ganz viele haben sich dann einfach irgendwann zumindest für sich dazu bekannt und gesagt, das Deutsche ist halt meine Muttersprache. Das ist die Sprache, in der ich mich am besten ausdrücken kann und ich möchte weiter in dieser Sprache schreiben. Und all das, was ich zu verarbeiten habe, und das ist ja nicht wenig, für diese deutschsprachigen Europäer in Israel verarbeiten können.
Ja, das ist tatsächlich auch was, was mir hier öfters mal begegnet. Ich habe relativ viele Freundinnen aus der Ukraine, auch aus der Ostukraine, deren Muttersprache Russisch ist, die auch sagen würden, Russisch ist die Sprache, ja, der Angreifer. Und ja, die versuchen jetzt natürlich Ukrainisch zu reden und das Russische auszuschließen aus ihrem Sprachgebrauch, aber es ist schwer, seine eigene Muttersprache auszuschließen oder sich zu bemühen, das nicht mehr zu sprechen. Das ist auf jeden Fall, von meinen Freundinnen weiß ich, das ist auf jeden Fall ein Identitätskonflikt, den sie haben. Zum Abschluss unseres Gespräches, was ist Heimat für dich?
Ja, eine sehr große Frage, aber vielleicht nur ein, zwei Dinge dazu sagen. Ganz allgemein, es gibt ja viele Sprüche dazu, was denn Heimat sei. Ich glaube, einer, der sehr gut allgemein passt, ist der, dass Heimat dort ist, wo man sich nicht erklären muss. Ich glaube, der passt auch gerade für Vertriebene und Aussiedler sehr gut. Was aber vielleicht ein bisschen übersehen wird, dass es eigentlich viel mehr ums Innere geht. Am besten gefällt mir doch die Aussage Viktor Frankl, selbst ein Holocaust-Überlebender und großer Psychotherapeut, dass Sinn der Seele Heimat ist. Also es geht eigentlich viel mehr darum, dass man in seinem Leben Sinn sieht, trotz allem, was einem widerfährt. Und ich glaube, dass die Grundbedingung dazu ist, und das sehen wir vielleicht auch an Menschen wie Manfred Winkler oder anderen, vielleicht auch bei vielen Vertriebenen, denen dann doch ein gutes Leben glückt nach all dem, was sie erlebt haben, dass sie sich selbst eine gute Heimat sein können, dass sie selbst mit sich im Reinen sind. Erst diese Menschen sind, glaube ich, in der Lage, auch anderen Menschen eine Heimat zu sein.
Ja, das ist ein schönes Abschlusswort. Heimat in sich selbst. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Ich habe mich sehr gefreut über das Interesse.
Ja, auf jeden Fall. Es ist sehr interessant, was Sie machen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich glaube, wir sehen noch sehr, sehr viel von Ihnen.
Mal sehen. Dankeschön. Ciao.
Das war Culture to Go, der kulturhistorische Podcast des BDV Hessen.